Sonntag 18 Uhr, herzlich willkommen zu den Mobility News. Topthema diese Woche, der neue Hyundai Tucson. Für 2027 wird er deutlich kantiger, größer und im Fond spürbar praktischer und er setzt im Cockpit weiter auf echte Knöpfe. Danach schauen wir auf Porsches 911 PT2 RS Flachbau, ein straßenzugelassenes Werksunikat im Geist des Moby Dick mit 700 PS und radikalem Leichtbau. Weiter geht's mit Opel, der Frontera in der Ausstattungslinie Start senkt die Einstiegshürde auf 21.990 Euro. Aus China kommt der XPeng G9L, ein riesiges SUV mit 800 Volt Technik und Reichweiten, die für Diskussionen sorgen werden. Und Tesla will auf der IAA endlich konkrete Details zum Europastart des Semi liefern. Das sind also wie immer 5 starke Themen jetzt in den Mobility News. Abonnier unbedingt noch fix den Kanal, dann verpasst du keine Nachricht mehr aus der Welt der Mobilität. Und nach dem Intro geht's sofort los. Porsche hat einen besonderen 911 GT2 RS vorgestellt, den Flachbau RS. Es ist kein Serienmodell, sondern ein straßenzugelassenes Werksunikat aus dem Sonderwunschprogramm auf Basis eines nahezu neuen 911 GT2 RS der Baureihe 991.2 mit Weissach-Paket von 2018. Der Umbau dauerte knapp 3 Jahre und entstand gemeinsam mit Mantai, Porsche Motorsport, Style Porsche und den Entwicklern aus Weissach. Der Antrieb blieb unverändert, im Heck arbeitet weiterhin der 3,8 Liter 6-Zylinder Biturbo mit 700 PS und 750 Newtonmeter. Dafür wurde das Auto leichter und aerodynamisch deutlich verändert. Porsche nennt 31,6 Kilogramm Gewichtsersparnis, unter anderem durch den Entfall von Infotainment, Audiosystemen, Dämmung und Teilen der Innenraumverkleidung. Optisch verweist der Flachbau RS auf den Porsche 935 aus dem Jahr 1978, auch mit dem Namen Moby Dick, flachere Kotflügel, schmalere LED-Leuchten, Grand Prix-Weiß, schwarze Kontraste und Sichtcarbon. Am Heck sitzt ein dreifach verstellbarer Flügel mit S-förmiger Anbindung, inspiriert vom 911 GT3R Rennsport. In der High-Downforce-Konfiguration erzeugt das Einzelstück bei 340 km/h 554 kg Abtrieb an der Hinterachse. Abgesichert wurde der Umbau im Windkanal sowie bei über 50 Runden auf der Nürburgring-Nordschleife. Preis und Auftraggeber nennt Porsche leider aber nicht. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber beim Flachbau RS finde ich es fast spannender, dass es so ein Projekt überhaupt noch gibt, als das Auto hier selbst. Klar, optisch hat er was, gleich die schmalen Scheinwerfer vorne gefallen mir deutlich besser als die typischen runden Porsche-Leuchten und geben dem 911 einen völlig eigenen Charakter. Beim weißen Ring in der hinteren Felge bin ich dagegen raus. Ich verstehe die historische Anlehnung, aber wenn dann, hätte ich das vorne und hinten konsequent gemacht. Trotzdem zeigt dieses Einzelstück sehr schön, was möglich ist, wenn ein Kunde eine klare Vision hat und Porsche sie mit echtem Entwicklungsaufwand umsetzt. Genau das finde ich persönlich hier auch wirklich stark. Natürlich ist das völlig fernab von jeder Realität eines normalen Autokäufers. Ein Porsche-Liebhaber wird wahrscheinlich ausflippen, der durchschnittliche Autofahrer hat davon praktisch nichts. Aber kommt, solche Projekte müssen nicht vernünftig oder relevant für die Masse sein. Sie zeigen, dass Motorsportgeschichte, Handwerk und verrückte Ideen bei Porsche noch Platz haben. Und genau deshalb gehört so etwas für mich auch in die Mobility News. Nicht, weil jeder diese Autos kennen muss, sondern weil viele noch gar nicht wissen, dass solche Werksunikate überhaupt entstehen. Deswegen sonntags immer 18 Uhr Mobility News schauen und der Besitzer ist bestimmt froh, wenn ihr ihm eure Meinung in die Kommentare schreibt. Opel senkt beim Frontera die Einstiegshürde. Seit dem 20. August diesen Jahres ist das Familien-SUV in Deutschland zusätzlich als neue Basisversion startbestellbar. Der Preis liegt bei 21.990 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Damit wird der Frontera laut Opel um 2.750 Euro günstiger als bisher und ist aktuell der preiswerteste PKW der Marke. Neu ist außerdem ein 1,2 Liter Turbobenziner mit 74 kW, also 100 PS. Er wird mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe kombiniert. Opel nennt nach WLTP hier 5,9 bis 6,1 Liter Verbrauch. Die Ausstattungslinie Start rangiert unter Edition, GS und Ultimate. Zur Serie gehören unter anderem Klimaanlage, ein sechsfach verstellbarer Fahrersitz, Parkpilot hinten, Spurhalteassistent, ein 10 Zoll Fahrerinfodisplay und eine Smartphone-Station statt eines klassischen zentralen Infotainment-Systems. Außen erkennt man die Basisversion an schwarzen Außenspiegelgehäusen, 16 Zoll Stahlrädern und der serienmäßigen Farbe Effektblau. Neben dem neuen Benziner kann der Frontera Start auch als 110 PS Hybrid mit elektrifiziertem Doppelkupplungsgetriebe oder als Electric Start mit 83 kW und 44 Kilowattstunden Batterie bestellt werden. Das Ladevolumen bleibt unverändert bei 460 Liter bei aufgestellter Rücksitzbank sowie rund 1600 Liter bei umgeklappten Sitzen. Die meisten merken nicht, wenn ihr mich fragt, wie selten so ein Auto heute geworden ist. Genau deshalb finde ich den Frontera Start ziemlich spannend. Opel versucht hier nicht mit noch mehr Technik zu glänzen, sondern Preis und Leistung so zusammenzubringen, dass man gegen Dacia und günstigere China-Modelle bestehen kann. Optisch finde ich das erstaunlich gelungen. Die Front wirkt erwachsen und schick. Auch das Heck funktioniert für mich. Nur die kleine Scheibe an der C- bzw. D-Säule wirkt etwas merkwürdig, verhindert aber immerhin, dass der Bereich komplett massiv aussieht. Selbst mit den 16 Zoll Stahlrädern habe ich mich angefreundet, weil diese Blenden zumindest auf den zweiten Blick dann nicht nach klassischer Stahlfelge aussehen. Innen finde ich die Smartphone-Station statt eines riesigen Displays für diese Preisklasse völlig okay. Wer ein günstigeres Familienauto sucht, braucht keine Technikshow. Auch die 100 PS reichen aus meiner Sicht hier locker aus, um normal von A nach B zu kommen. Dass es zusätzlich Hybrid und Elektro gibt, macht das Angebot auch flexibel. Genau dafür ist der Frontera gedacht, pragmatisch, geräumig und bezahlbar zu sein. Opel steht aber unter Druck. Ob das Konzept aufgeht, zeigen am Ende die Kauf- und Zulassungszahlen. Wenn sie stimmen, könnte der Frontera tatsächlich einer der stärkeren Preis-Leistungs-Tipps seiner Klasse werden. Oder was haltet ihr von dieser neuen Variante? Hyundai hat die fünfte Generation des Tucson enthüllt. Das SUV erhält für das Modelljahr 2027 ein komplett neues, deutlich kantigeres Erscheinungsbild. Mit der Designsprache Art of Steel verabschiedet sich das Modell von den weicheren, runderen Formen des Vorgängers. Stattdessen prägen scharfe Kanten, stark modellierte Flächen, kräftigere Radhäuser und eine aufrechte, boxige Silhouette den Auftritt. Die Front wird von einem schmalen, durchgehenden Lichtband bestimmt, das von vertikalen LED-Elementen hier flankiert wird. Das Abblendlicht sitzt separat weiter unten im Stoßfänger. Ein illuminiertes Haarmotiv sorgt für Wiedererkennung und wird am Heck wieder aufgegriffen. Die XRT-Variante mit schwarzer Radlaufverkleidung, angedeutetem Unterfahrschutz und speziellen Felgen gibt dem Tucson einen robusteren Look, bleibt aber ein Designpaket. In den Abmessungen legt das Modell spürbar zu. Es misst künftig 4,70 Meter in der Länge. Der Radstand wächst auf 2,78,5 Meter, die Breite auf 1,90,5 Meter und die Höhe auf 1,68,5 Meter. Der Zuwachs kommt vor allem den Fong-Passagieren zugute. 29 mm mehr Kopffreiheit sowie größere hintere Seitenfenster und Fong-Türen, die sich nun bis zu 83 Grad öffnen lassen. Komplett neu gestaltet wurde auch das Cockpit. Der Armaturenträger ist horizontal aufgebaut und wirkt durch schwebende Elemente leichter. Das schmale digitale Fahrerdisplay sitzt weit oben im Sichtfeld, während das neue Pleos Connect-System über den großen Zentralbildschirm bedient wird. Zur exakten Displaygröße macht Hyundai noch keine verbindliche Angabe. Mehrere Berichte nennen aber bereits so bis zu 17 Zoll Displaydiagonale. Für häufig genutzte Funktionen wie Klimatisierung und Lautstärke bleiben physische Tasten erhalten. Hierzu kommen Ambientebeleuchtung, perforierte Sitzbezüge und dekorative Oberflächen. Pleos Connect ist Teil der neuen Softwareplattform der Hyundai Motor Group und soll unter anderem KI-gestützte Sprachsteuerung und vernetzte Funktionen bieten. Konkrete Angaben zu Motoren, Leistung, Verbrauch und Anhängelast sowie Preisen fehlen leider bislang noch. Erwartet werden erneut elektrifizierte Antriebe wie Mild, Voll und auch Plug-in-Hybride. Ob der Diesel bleibt, ist aber offen. Der Marktstart in Europa wird für 2027 natürlich erwartet. Zunächst soll er aber auch schon Ende 2026 in Korea starten. Fakt ist, der neue Tucson wird für Hyundai ziemlich entscheidend. Das Modell läuft in Deutschland seit Jahren stark und genau deshalb kann man sich bei einem so großen Generationswechsel eigentlich keinen Fehltritt erlauben. Ich muss aber sagen, optisch wirkt das Auto für mich deutlich moderner und zukunftsfähiger als bisher. Von der Seite hat er etwas von einem kleinen Santa Fe. Überall ziehen sich gerade Linien durch das Design und vor allem die breite Lichtgrafik gibt ihm richtig Präsenz. Gerade von vorn finde ich den Auftritt sehr stark eigenständig. Und auch das Heck hat Hyundai stark hinbekommen. Etwas skeptisch bin ich persönlich bei der nach oben enger werdenden Heckscheibe. Das sieht aerodynamisch und modern aus, könnte aber genau dort Raum kosten, wo die Karosserie eigentlich schön breit steht. Mit meinen 1,95 Meter schaue ich bei solchen Dingen sowieso etwas genauer hin, aber Hyundai sagt ja, es ist mehr Kopffreiraum da. Innen gefällt mir die Richtung fast noch besser. Hyundai kombiniert Touch und echte Tasten, statt alles zwanghaft in ein Display zu verlagern. genau das ist für mich die vernünftigere Lösung hier auch für die Zielgruppe. Sehr positiv finde ich außerdem, dass auf den bisherigen Bildern weitestgehend dieser Klavierlack-Scheiß endlich verschwunden ist. Matte Flächen und unterschiedliche Materialien wirken im Alltag einfach hochwertiger und sie sehen nach 3 Wochen nicht sofort komplett begrabbelt aus. Die Handyablage direkt unter dem Display ist ebenfalls sinnvoll platziert und das kleine Fahrerdisplay im Blickfeld finde ich persönlich cleverer, als jede Information nur auf einen riesigen Zentralbildschirm zu werfen. Natürlich muss man abwarten, wie sich die Materialien in echt anfühlen. Gerade einige Türflächen wirken auf den Bildern eher schlicht und Hyundai muss bei aller Aufwertung aufpassen, den Tucson preislich nicht zu weit nach oben zu schieben. Der IONIQ 9 hat bereits gezeigt, dass Hyundai inzwischen selbstbewusst Preise aufrufen kann. Beim Tucson ist der Spagat aber schwieriger, weil er ein echtes Volumenmodell bleiben muss. Wenn Preis, Hybridtechnik und auch Verarbeitung passen, sehe ich hier trotzdem einen sehr starken Nachfolger. Unser Vergleich vom damaligen Facelift kam extrem gut an und da bin ich natürlich entsprechend gespannt, wie groß der Sprung dieses Mal in echt ausfällt. Ich glaube daran, Hyundai hat hier auch viele Bestandskunden gehört und ich denke, das wird sich doch auch bei potenziellen Neukunden rumsprechen. Was sagt ihr zum neuen Tucson? XPeng hat für den neuen G9L in China den Vorverkauf gestartet. Das große SUV wurde am 11. August in Zhangzhou vorgestellt und startet dort bei 259.800 Yuan. Wichtig bei den Reichweitenangaben, die viel zitierte Marke von 1602 Kilometern bezieht sich nicht auf ein reines Elektroauto, sondern natürlich auf die CLTC-Gesamtreichweite der Range Extender Version. Die reine elektrische Variante kommt nach chinesischem CLTC-Zyklus, der ja immer auch deutlich über dem WLTP liegt, auf bis zu 755 Kilometer Reichweite. Angeboten werden insgesamt 6 Versionen, darunter BEV-Modelle mit Heck- oder auch Allradantrieb und EREV-Modelle mit 1,5 Liter Benziner als Stromgenerator. Der G9L misst 5,12 Meter in der Länge, knapp 2 Meter in der Breite und hat 3,10 Meter Radstand. In China ist er als 5-Sitzer ausgelegt, für Europa soll auch ein 6-Sitzer konfigurierbar sein. Zur Technik gehören eine 800-Volt-Architektur, 5C-Schnellladen, bis zu 450 Kilometer CLTC-Reichweite in 9 Minuten Ladezeit beim BEV sowie Hinterradlenkung mit 5,40 Meter Wenderadius bis zu 585 PS sowie ein Innenraum mit 88 Zoll AR Head-Up Display, Fong Entertainment, großem Kofferraum und Komfortsitzen. Für Europa ist der G9L angekündigt. Die Europa-Premiere selber wird für den Pariser Autosalon im Oktober erwartet. Preise, WLTP-Werte und die finale Europaspezifikation sind aber noch offen. Zugegeben, niemand spricht darüber, wie ernst der XPeng G9L für die großen Luxus-SUVs werden könnte. Optisch finde ich das Ding richtig stark. Typisch chinesisch, etwas rundlicher, aber gleichzeitig elegant und gerade die grüne Lackierung wirkt edel. Von vorne sehe ich Range Rover und Hyundai IONIQ 9, ohne dass der G9L beliebig wirkt. Die rahmenlosen Außenspiegel gefallen mir ebenfalls sehr gut. Innen sieht das Ganze hochwertig und loungeartig aus, wobei mir das Armaturenbrett fast etwas zu designarm geraten ist. Für mich mit 1,95 Meter ist spannend, dass XPeng viel Raum bietet und nicht jeden Zentimeter mit zusätzlichen Sitzen vollstopft. Dass es Elektro- und Range Extender Versionen gibt, finde ich persönlich clever, weil Kunden selbst entscheiden können, welches Konzept besser zum Alltag passt. Die China-Preise sind natürlich eine Ansage, aber genau da muss man aufpassen. Was davon nach Zoll, Steuern und Europa-Anpassung übrig bleibt, wissen wir noch nicht. Entscheidend werden außerdem Langlebigkeit, Software, Restwert und das Service- und Händlernetz. Wenn XPeng das sauber hinbekommt, sehe ich den G9L als ernsthafte Alternative zu dem IONIQ 9, zu Range Rover oder sogar dem Audi Q9. Audi und Co. werden sich beim Preis jedenfalls hier strecken müssen, wenn ihr mich fragt. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Auto in den Kommentaren meint. Tesla konkretisiert den Europastart seines Elektro-LKW Semi. Das Unternehmen will auf der IAA Transportation in Hannover die technischen Daten der europäischen Version und weitere Details zur Markteinführung nennen. Die Nutzfahrzeugmesse läuft vom 15. bis 20. September 2026. Der Pressetag ist bereits am 14. Für die USA nennt Tesla beim Semi je nach Version rund 325 oder 500 Meilen Reichweite, 3 Motoren an den Hinterachsen, bis zu 800 Kilowatt Antriebsleistung und Megawattladen über MCS. Bis zu 60% Reichweite sollen in 30 Minuten nachgeladen werden können. Welche Werte davon für Europa gelten, soll erst in Hannover offiziell eingeordnet werden. Berichte verweisen vorab auf eine Anpassung angepasste Variante mit rund 550 Kilometern Reichweite und 40 Tonnen Gesamtzuggewicht. Produziert wird der Semi bislang in Nevada, eine Fertigung in Grünheide ist nicht bestätigt. In Europa trifft Tesla auf Hersteller wie Daimler Truck, MAN, Volvo und Renault, die bereits elektrische Lkw anbieten. Entscheidend wird neben Preis und Nutzlast vor allem die Ladeinfrastruktur. Die EU schreibt bis Ende 2027 erste Mindestabdeckung für schwere E-Nutzfahrzeuge entlang des TNV-Netzes vor. Also ich glaube, viele wissen immer noch nicht, wie lange wir auf den Tesla Semi in Europa eigentlich schon warten. Vorgestellt wurde der Sattelschlepper schließlich schon 2017. Und wenn er hier tatsächlich dann 2027 auf die Straße kommt, liegen rund 10 Jahre zwischen großer Ankündigung und echtem Produkt. Das zeigt ziemlich gut, wie aufwendig so ein Elektro-LKW am Ende ist. Optisch finde ich den Semi nach wie vor stark, gerade weil er komplett eigenständig aussieht. Auch die zentrale Sitzposition des Fahrers ist ungewöhnlich und dürfte anfangs Gewöhnung brauchen. Könnte im Alltag aber auch durchaus Vorteile haben. Für Fahrer, die aus älteren Diesel-LKWs umsteigen, wird alleine das ruhige, direkte elektrische Fahren wahrscheinlich ein riesiger Unterschied. Entscheidend ist am Ende aber nicht nur die Show auf der IAA. Speditionen rechnen knallhart mit Kosten, Standzeit, Nutzlast, Service und Ladeinfrastruktur. Genau dabei muss Tesla beweisen, dass der Semi mehr ist als ein Technikprojekt. Wenn Fahrzeug und Ladenetz zusammen funktionieren, kann er richtig Druck auf den europäischen Markt bringen. Ich bin jedenfalls gespannt, welche finalen Daten Tesla in Hannover nennt. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch eine spezielle Folge Mobility News von der IAA Transportation. Was haltet ihr denn davon? Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Semi und zu dieser Idee in den Kommentaren. Das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt sehr gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr wie immer die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Wir sehen uns dann wie immer in der nächsten Woche wieder, immer sonntags um 18 Uhr. Abonniert gerne noch fix den Kanal, dann verpasst ihr keine Nachrichten mehr aus der Welt der Mobilität. Bis dahin und bleibt mobil!